Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch nachdenken über den Zusammenhang von Glauben und Tod. Und das macht erstmal nicht so richtig Spaß, klingt nicht so schön, aber ich verspreche euch Evangelium. Ich verspreche euch eine gute Nachricht. An so einem Ewigkeitssonntag, wir haben es ja schon gehört, wenn wir die Namen der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres hören, dafür beten, dann liegt es einfach in der Luft, darüber nachzudenken, genauso wie du das schon gesagt hast, Fabian. Nachdenken über Sterben, über die letzte Grenze, den Tod, was hat das zu tun mit dem Glauben? Und die Taufzeugnisse, die wir gehört hätten, Menschen haben sich darauf gefreut, für Leute wären gerne aufgenommen worden in die Gemeinde durch die Taufe. Für die ist das natürlich jetzt richtig blöd, dass das nicht so gekommen ist. Taufe bedeutet aber hineingetauft werden in den Tod. Kann man sich mal klar machen, machen wir nicht immer so ausführlich, aber an einem Tag wie heute kann man das mal sich ganz bewusst machen. Und wir werden dazu jetzt Texte hören, nicht einen Predigttext, sondern gleich drei. Setzt euch bequem hin, weil die Texte sind nicht so bequem. Wir hören mal darauf. Fabian wird es uns lesen.
Der erste Text ist aus Markus Kapitel 8. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es den Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Ähnlich heißt es im Johannesevangelium Kapitel 12. Dort spricht Christus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hergibt, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 6: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln.
Ja, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass einige denken, er hat uns doch was Schönes versprochen, gute Nachricht. Wie soll das jetzt daraus werden? Das ist erstmal keine schöne Nachricht. Das beraubt uns aller Illusionen, ja, im Gegenteil. Von wegen, komm zu Jesus und alle Probleme werden gelöst, oder lass dich taufen und du wirst froh und frei. Nichts davon. Kein Wort. Stattdessen auf mehrfache Weise aus dem Mund des Paulus, aus dem Mund Jesu, zentral christlich ist eine Art geistlicher Suizid. Selbsttötung. Aufgabe des eigenen Lebens. Ja, sagt Jesus, so gewinnst du deine Seele. So sicherst du dein Leben, indem du nämlich stirbst. Das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen, an sich heranlassen. Obwohl, den meisten ist das ja auch irgendwie vertraut, man kennt das. Weil das ist auch nicht so ein Randthema der Bibel. So dass du sagen könntest, ja, über Sterben nützt ja nichts. Ne? Irgendwann muss man darüber auch mal reden, selbst in der Kirche, weil kommt ja auf uns alle mal zu, müssen wir halt auch mal drüber sprechen. Nee, Jesus sagt sehr klar, du stehst vor einer Alternative und überleg dir gut, ob du das willst, denn Gottvertrauen ist Kapitulation, ist Sterben und Auferstehen. Jesus sagt, ich gebe mein Leben und ihr sollt das auch. Und das Kreuz ist das Symbol der Christen. Das wissen wir ja. Und da kommt das her. Paulus sagt, in der Initiation, in der Grunderfahrung der Christen, der Taufe, da bildet sich das ab. Taufe ist im Wasser sterben und dann wieder auferstehen. Das ist Taufe. Wir haben erst überlegt, ob wir die Taufe nicht vielleicht trotzdem machen könnten. Das mit Anfassen und Untertauchen, das dachten wir, nee, das ist irgendwie schwer vermittelbar. Aber vor 495 Jahren, die erste Glaubenstaufe, da wurde auch mit Übergießen getauft. Und das haben wir auch so ein bisschen diskutiert, ob man nicht auch per Abstand mit Übergießen, die Menge des Wassers macht es ja schließlich nicht. Wort und Glaube kommen zusammen. Wir haben uns dann letztlich aus anderen Gründen dagegen entschieden. Aber dieser Aspekt kommt natürlich in so einer Taufe nicht zum Ausdruck. Sterben und Auferstehen. Das ist übrigens der Grund, weshalb das in unserer Taufpraxis so sichtbar ist. Ich habe das hin und wieder schon mal gesagt, wie dankbar ich für unsere Migrantinnen und Migranten bin. Für diejenigen, die hierher nach Deutschland geflüchtet sind, da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geschichten. Aber ich meine jetzt besonders diejenigen, die aus einer Kultur kommen, wo der christliche Glaube eher was Exotisches ist oder vielleicht sogar verboten ist, zumindest die Konversion verboten ist. Und für mich als Gesprächspartner ist das immer wieder spannend zu hören, wie wirkt die christliche Religion von außen? Wie sieht das aus, was wir hier machen und für jemanden, wo die Inhalte neu sind? Was ist da Form, was ist Schale, was ist Verpackung, was könnte vielleicht auch ganz anders sein? Aber wir machen es nun mal gerade so, in einer anderen Konfession so, Gewänder zum Beispiel oder so. Ja, da würden wir sagen, na gut, ist halt unser Stil, hat auch Gründe, aber so, das ist aber nicht der Kern. Das ist ganz spannend für Außenstehende, gerade für Muslime, die Christenmenschen eigentlich nur so aus dem Fernsehen kennen, ist der Tannenbaum und der Kirchturm zentral christliches Element. Und kurz danach kommt dann die Taufe. Spannend. Und in Gesprächen bekomme ich dann manchmal Erfahrungen geschildert, Träume ganz oft, gerade von Muslimen, oder auch Wunder. Oder auch so Erkenntnisse und Einsichten. Und manchmal werde ich dann gefragt, ist das eigentlich christlich? Führt mich das hin auf dem Weg zu Jesus? Soll ich auf diesem Pfad weitergehen? Führt mich dieser Gedanke ins Christentum oder ist das vielleicht was anderes? Und dann weiß ich oft auch nicht so genau. Muss man ja auch nicht immer alles so genau wissen. Und was ich dann sehr oft höre, ich bin so unfassbar traurig in Deutschland. Ich hatte im Iran, das ist ja die Gruppe, die uns am meisten aufsucht, ich hatte im Iran alles. Und die Beschäftigung mit dem christlichen Glauben und das kritische Hinterfragen des Systems, in dem ich da lebe, das hat mich alles gekostet. Geld, aber auch Beziehungen, Freundschaften, sozialen Status. Und jetzt bin ich hier, keiner anerkennt, wer ich bin. Ich muss ganz neu anfangen, die Regeln sind mir fremd, es ist alles anders und ich bin traurig. Ist das vielleicht Anfechtung? Ist das der Teufel, der mich jetzt so packt? Wie ordne ich das ein? Sollte ich nicht eigentlich fröhlicher sein? Ich habe doch Jesus gefunden, aber irgendetwas drückt mich nieder. Höre ich häufiger. Und ich kann mir vorstellen, da muss man nicht Migrant sein, Migrantin sein, um sowas zu kennen. Erkennt man nicht die richtige Religion daran, dass man froher wird? Macht der Glaube, wenn er echt ist, wenn es ein Glaube ist, der Resonanz findet in mir und in Gott und in meinem Nächsten, nicht nur so ein Kopfglaube, aber so ein Glaube, wo ich wirklich zwischendurch spüre, da ist was dran. Macht nicht so ein Glaube fröhlich und zuversichtlich und hoffnungsvoll, vielleicht sogar gesünder, erfolgreicher. Wenn ich die gehörten Texte auf mich wirken lasse von Jesus, würde ich sagen, nö. Wenn ich das mal so ernst nehme, was Jesus da sagt. Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es, aber wer sein Leben auf dieser Welt hergibt, der wird es bewahren. Vielleicht lauert da doch schon mal so ein klein bisschen gute Nachricht für einige von uns, nämlich diejenigen, die sich manchmal so in der Kirche umgucken und sagen, oh, die sind irgendwie so gestylt, so gesettelt. Ich gucke mich auf dem Parkplatz um, was für Autos die so fahren. Und ich sehe, die haben Beziehungen so untereinander und da sind so lauter Familien und kleine Kinder und irgendwie das scheint ja zu funktionieren und zu laufen. Klar, wir zeigen ja jetzt auch hier unser Sonntagsgesicht. Wir sehen ja auch alle ganz gut aus. Also wenn ihr nicht so hier so zu Hause seid, traut dem nicht so viel, sind lauter gescheiterte Menschen da. Christen sind zerbrochene Menschen. Die haben den Zerbruch in sich. Gescheitert, sagt Jesus jedenfalls. Die haben sich hingegeben. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, das mal so aufzunehmen, wahrzunehmen. Zerbruch ist die entscheidende christliche Grunderfahrung. Irgendwie spannend. Nicht der strahlende Erfolg. Nicht alles im Griff haben. Falls jemand so nach dieser Melodie unterwegs sein sollte, die Christen, die stehen ihre Frau, ihren Mann im Beruf und die sind ja auch getröstet. Wenn doch mal was ist, wissen die, wohin damit. Und heile Beziehungen haben die auch. Und denen geht es immer gut. Nach dieser Melodie wird da nichts Christliches draus. Nochmal, Jesus sagt, das Weizenkorn muss sterben. Das wahre Leben gibt es nicht ohne Loslassen, ohne zugrunde gehen, ohne Tod. Warum glaube ich jetzt, dass es eine befreiende, frohmachende Nachricht ist? Könnte man ja fragen, finde ich, ist auch eine sehr berechtigte Frage. Antwort, weil es so furchtbar anstrengend sein kann, sich immer selbst promoten zu müssen. Ich muss einen guten Eindruck machen. Ich muss die anderen von mir überzeugen. Ich muss eine Marke sein, wo andere gerne zugreifen. Ich will doch anerkannt sein. Ich brauche doch Erfolg. Jeder von uns will das. Absolut jeder. Und wenn nicht, dann sollten wir mal miteinander reden, weil das ist eigentlich gut, wenn man das will. Es gibt niemanden, der sagen würde, ist mir egal, wie andere über mich reden, ob mich Menschen gut finden oder nicht. Mir völlig egal, die Resonanz der anderen, Banane. Ob ich was verdiene, ob ich Erfolg habe im Beruf, meine Ziele verwirklichen kann, ist mir vollkommen egal. Ich glaube, so denkt keiner. Wenn doch, ist auch nicht gesund. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, ja, ich kenne diese Gedanken, ich will auch immer wieder mein Leben sichern und ich erliege der Illusion, nur wenn ich das mache, bin ich wer, das kenne ich, aber ich habe Gott ein Versprechen gemacht. Und das Versprechen lautet, meiner inneren Stimme nicht so sehr zu vertrauen und mehr stattdessen auf seine Zusage zu setzen, nämlich die Zusage, gib dein Leben auf, dann wirst du es in Wahrheit finden. Dieses Versprechen, das habe ich empfangen in der Taufe und das habe ich immer wieder entgegengenommen im Abendmahl, im Gottesdienst oder auch einfach so im Alltag, irgendwann zwischendurch, im Herbst, wenn ich eine Kastanie sehe. Und ich versuche immer wieder neu mein Herz daran zu gewöhnen. Könnte sein, dass einige so reden. Ich glaube, das nehmen etliche für sich so in Anspruch. Und was soll ich euch sagen? Das ist das Zentralchristliche. Nach Jesu Worten ist es klar, ihr wollt ewiges Leben, dann legt das andere Leben ab. Ihr wollt mir nachfolgen, dann orientiert euch am Kreuz. Ihr wollt euch selbst verwirklichen, ja, dann legt das falsche selbst ab. Für mich ist das übrigens eines der wichtigsten Argumente für die Glaubenstaufe oder Mündigentaufe. Ihr wisst, ich rede immer freundlich über andere Konfessionen und wertschätzend. Niemand hat das Recht zu sagen, ich bin biblisch und du allenfalls akzeptiert oder so. Nach der Melodie funktioniert Ökumene nicht. Aber man kann sich ja mal klar machen, worin der Vorteil der gläubigen Taufe liegt. Warum wir sagen, wir empfehlen die Taufe nicht zu früh, sondern wenn ein Mensch dazu bereit ist. Weil wir nämlich unsere Kinder so nicht erziehen sollten, wie ich es eben gesagt habe. Kindererziehung sollten wir nicht so machen, indem wir predigen, gib deine Ziele auf, mach dich klein, sterbe in Jesus hinein, nachdem du ja überhaupt gerade erst mal geboren bist. Nein, in der ersten Phase unseres Lebens müssen Menschen erst mal entdecken, was sie können, stolz werden über das, was gelingt, Selbstbewusstsein entwickeln und vielleicht auch mal stolz sein über die Kirche, in die man geht. Ja, wir haben doch ein tolles Gebäude, das tollste von allen. Und netter sind die Menschen nirgendwo als bei uns. Und bei uns wird die Freiwilligkeit hochgehalten und die Demokratie, stell dir mal vor, und alles funktioniert nach dieser Melodie. Gut, das würden Kinder jetzt nicht so sagen, ja, aber die würden vielleicht sagen, oh, unsere Kirche ist schön und da gehen wir gerne hin. Das wäre jedenfalls so ein Ziel, was wir anstreben. Und im Blick auf die eigene Familie sagen die, mein Papa kann alles und Mama, meine Mama ist die Beste und ich bin sowieso der Knaller. Hoffentlich, das wäre super. Das wünsche ich jedem, so groß zu werden. Und wenn ich das Evangelium lese, dann habe ich den Eindruck, Jesus erzieht seine Jünger genauso. Petrus, du sollst der Fels sein, auf dir soll die Gemeinde mal stehen. Wow. Matthäus, komm, folg mir nach, genau dich brauche ich. Johannes, Jakobus, ihr seid Donnersöhne, eure Worte wie Donnerhall im Reich Gottes. Ihr alle 12, ich gebe euch Vollmacht. Sprecht und die Leute werden hören. Und wenn sie euch nicht hören, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Deren Nein ist nichts für euch. Dann geht ihr einfach weg. Nehmt die Kraft hin, Wunder zu tun. Und alle werden staunen über euch und euren Gott. Und plötzlich redet Jesus anders. Besonders der Evangelist Markus achtet auf diese Zweiteilung. Genau in der Mitte des Evangeliums. Das Evangelium hat 16 Kapitel. Genau am Ende des 8. Kapitels kommt das, was wir eben gelesen haben. Und das bleibt dann der Ton für die zweite Hälfte des Evangeliums. Nicht Erfolg, Kraft, Selbstbehauptung ist Kennzeichen der Nachfolger, sondern gebt euch hin, verliert euer altes Leben. Ihr werdet nicht Schaden nehmen an eurer Seele, wenn ihr euch aufgebt. Im Gegenteil. Wer so erzogen wurde, wie Jesus seine Jünger erzog, der kann das gut hören. Der weiß, was sie, was ihn ausmacht und der ahnt, was er oder sie hingeben könnte, loslassen könnte, was besser sterben sollte, damit was Neues zum Blühen kommt. Ich sage jetzt mal diese gute Nachricht, diese ganze Predigt zusammengefasst in einem ganz, ganz kurzen Satz. Martin, Fabian, Monika, nimm dich nicht so wichtig. Blätter jetzt mal um, dann habt ihr ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Pluster dich nicht auf. Mach nicht so viel Aufhebens um dich. So wichtig bist du nicht. Gib doch die ganze Öffentlichkeitsarbeit mal auf. Lass locker. Verlass dich nicht länger auf deine Außenwirkung. Das trägt nicht durch. Und das muss es auch nicht. Da bin ich bei einem Besuch und höre zu. Und ich kann auch eigentlich nur zuhören, allenfalls mal Ja sagen. Und es reiht sich eine Erfolgsgeschichte an die nächste. Beruflicher Art, gemeindlicher Art. Was man diesem gesagt hat, der es aber nicht recht verstanden hat. Und am Ende hat es sich eben doch durchgesetzt. Und das Gespräch dauert und dauert. Ein frommer Mensch, der bittet mich am Anschluss um Gebet. Und wir beten und gehen auseinander. Eine Frau erzählt, wie schlecht man sie wieder behandelt hat, wie wenig gewürdigt wurde, was sie doch in Wahrheit getan hat. Undank ist der Weltlohn. Viele haben eben nicht auf ihre Liebe entsprechend reagiert. Und indem sie mir das erzählt, lädt sie mich ein, das doch zu bestätigen, wie viel Liebe sie hat und dass man sie doch in Wahrheit nie richtig erkannt hat mit ihrer ganzen Liebe. Und ein Mensch ringt um Anerkennung und bettelt um Zuspruch. Stärke mich. Mach mein Leben sinnvoll, indem du jetzt Ja sagst. Alles nur verfremdete Geschichten. Nicht, dass ihr sagt, ich war jetzt letzte Woche bei euch und ich erzähle jetzt hier von dem Kaffeetrinken bei euch. Es ist einfach so, 25 Jahre Gemeindebesuche mal so ein bisschen verdichtet in zwei Begebenheiten. Nicht untypisch. Joachim Gneb, mein langjähriger Kollege hier, hat ja immer so seinen eigenen Slang gehabt und er sagt, wir sind Ich-AGs. Das war so die Zeit so der Hartz-IV-Reform. Ach, guck mal, wieder eine Ich-AG, der ich da begegnet bin. Bei manchen mehr, bei anderen weniger. Und wir haben jetzt unsere ganz subtilen Strategien, unsere Ich-AG-Prinzipien nicht zu sehr zu zeigen. Das Ziel ist aber oft das Gleiche. Ich hübsche mich auf. Ich sorge für meinen Stand. Ich hole mir Anerkennung, weil ich das brauche, weil ich ein Recht darauf habe, weil ich verdammt nochmal das schließlich auch verdient habe. Für Kinder ist das absolut angemessen. Guck mal, was ich gemalt habe. Sieh mal, was ich kann. Sieht das gut aus? Und dann sagt ihr hoffentlich ja und sagenhaft. Boah! Aber in einer bestimmten Lebensphase kann das albern wirken. Paulus sagt, Taufe ist Begräbnis. Das alte, ständig auf Anerkennung angewiesene Ego wird abgelegt, es reagiert nicht länger, es ersteht ein Leben auf, das von der Zusage lebt, von der Zusage Gottes, das sich nicht mehr beweisen muss, das nicht mehr so viel Wert auf das Äußere legt, sondern auf den Kern, die Frucht, auf das, was sich da mit Gottes Gnade entwickeln soll. Ein letzter Gedanke dazu, wir kennen alle die 10 Gebote. Üblicherweise übersetzt, du sollst nicht töten, Ehe brechen, begehren, das Hab und Gut deines Nächsten, sollst du nicht. Aber die hebräische Sprache funktioniert ja anders, Hilfsverben in dem Sinne gibt es nicht, da steht einfach, nicht begehren. Nicht begehren, das Haus und die Frau und den Besitz des Nächsten. Und wir können übersetzen, darf man nicht, weil das ist ja böse, sollst du nicht machen. Manche übersetzen auch, wirst du nicht, wenn du den Gott entdeckt hast, der dich in die Freiheit führt, da wirst du doch nicht mehr begehren. Aber ihr ahnt schon, das Erste ist mir so ein bisschen, bringt glaube ich nicht so viel. Hören immer nur die Falschen. Manche halten sich dran, aber ein bisschen verkrampft und die inneren Bedürfnisse und Triebe suchen sich doch ihren Weg. Und das mit dem, du wirst nicht, ich glaube, das wird sich auch in keinem Faktencheck so richtig bewähren. Und der Blick ins eigene Herz zeigt auch oft, scheint es nicht so zu sein. Wie wäre es denn mit, du brauchst nicht? Du brauchst nicht so gut sein wie der andere. Du brauchst nicht so reich sein wie die andere. Du brauchst nicht so gesegnet sein wie jene. So redegewandt wie diese, so stilsicher gekleidet, so ein tolles Autofahren, so was auch immer, so viel Allgemeinwissen, so viel Bibelwissen haben, das war ja immer ganz groß in Baptistengemeinden, wie auch immer, brauchst du nicht, hast du nicht nötig. Wer Gott vertraut, braucht nicht länger sein eigenes Ego-Projekt verwirklichen, weil er oder sie sein Leben vertrauensvoll in andere Hände gelegt hat, weil er oder sie spätestens seit der Taufe von Jesu Tod gezeichnet ist. Die Hingabe Jesu ist Maßstab und relativiert ganz viel, was vorher ach so wichtig war. Und deshalb mal so in einem Nebensatz ganz zum Schluss, aber nicht unwichtig, deshalb haben Christen Humor. Deshalb sind die immer so lustig, habt ihr euch wahrscheinlich schon gewundert. Ich habe ja gesagt, es wird eine gute Nachricht, die Predigt. Christen haben Humor. Die können über sich lachen, über ihre eigenen Schwächen. Da erschrecken die nicht. Die wissen, ich bin unvollkommen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Wenn die merken, das hat ein anderer jetzt erkannt, eine Wissenslücke, eine Schwäche, dann fallen die nicht in sich zusammen wie ein Ballon, wo du den Stöpsel gezogen hast, sondern dann kichern die. Lächeln die. Ja, weißt du, ich habe ja mein Ego abgegeben an einen, der größer ist als ich, der es besser weiß. Ich habe mich in ihm geborgen, im Leben und im Tod. Das kann man nämlich. Das ist die gute Nachricht dieses Sonntags. Sich im Leben und im Tod in Gott bergen. Amen.